ARD.
Wenn du in dieser ersten Zeit mit Baby bist, alles, was du jetzt fühlst, ist vollkommen in Ordnung.
Tatsächlich schwanger. Alles, was ihr jetzt wissen müsst. Ein Podcast von Enjoy vom NDR.
Willkommen mittlerweile schon zur 10. Folge. Vielleicht bist du noch schwanger und bereitest dich auf alles vor und suchst Infos. Vielleicht ist dein Baby auch schon da. Dann freuen wir uns mit dir. Dieser Podcast ist für alle, auch für Partner oder die Partnerinnen.
Ganz egal, ihr seid hier definitiv richtig. Tatsächlich schwanger ist nämlich der Podcast, den ihr jetzt braucht. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Verbreitet unser Wissen, teilt unsere Folgen mit allen, die auch gerade in dieser intensiven Zeit sind und diese Informationen alle brauchen. Damit erspart ihr euch und allen anderen die panische Google-Suche. Denn bei uns gibt es die richtigen und unabhängigen Antworten zu all euren Fragen.
Wir nennen das ja hier immer eine Reise, auf der wir euch begleiten. Also angefangen beim positiven Schwangerschaftstest über die Geburt. Die hatten wir in der letzten Folge. Und die erste Zeit mit Baby. Ich bin Tim, arbeite bei Enjoy als Autor und Moderator und habe selber zwei Kinder.
Hallo von mir, ich bin Lucy, Journalistin, verheiratet und wir haben einen kleinen Sohn.
Und auch hallo von mir, ich bin Manuela Tavares, ich bin Oberärztin am UKE, also an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf und ich verbringe auch sehr viel Zeit mit Schwangeren in meiner eigenen Praxis.
Heute nehmen wir uns wirklich eine ganze Folge für die ersten Stunden nach der Geburt, die ihr mit eurem Baby erlebt. Also eigentlich nicht mehr tatsächlich schwanger, sondern jetzt heißt es tatsächlich Eltern. Das heißt, das Kind ist da und was jetzt? Ich weiß so, das war auch so meine erste Frage. Also wie laufen eigentlich die ersten Stunden nach der Geburt ab? Wann kann man zum Beispiel nach Hause? Und natürlich wichtig, was braucht das Baby jetzt? Und auch immer eine Frage, die viele plagt, ey, was können wir eigentlich alles falsch machen? Und ich beame uns jetzt mal alle in diese Situation, also wo auch immer ihr gerade seid, Geburtshaus, Kreißsaal, zu Hause. Erstmal, wir hoffen natürlich, ihr fühlt euch wohl da, wo ihr jetzt seid. Jetzt haltet ihr euer Baby das erste Mal im Arm und dann seht und hört ihr es auch das erste Mal. Und um in die Stimmung reinzukommen, habe ich euch was mitgebracht.
Oh.
Oh, ist das süß.
Ja, das sind sie, die allerersten Töne von meiner Tochter.
Na, bekommst du feuchte Augen?
Ja, tatsächlich.
Oh, ich auch irgendwie gerade.
Fühlt man sich wirklich noch komplett zurückversetzt. Und da war sie noch ganz, ganz klein und sah noch so ein ganz bisschen zerknautscht und verwundert aus, dass sie jetzt auf einmal in diese Welt geplumpst ist.
Ich habe ganz ungläubig gestarrt, glaube ich, weil unser Sohn hatte dunkle Haare. Und wir beide sind blond. Und das war so, das passt ja überhaupt nicht zusammen irgendwie. Und das war einfach so krass, dass der jetzt da ist, dass der draußen ist.
Konntet ihr es beide eigentlich so richtig glauben, dass das jetzt dieser Moment schon ist?
Ja, also ich weiß tatsächlich beim ersten Kind, da kann ich mich gar nicht mehr so gut dran erinnern, weil ich, glaube ich, so übermannt war von den Gefühlen, dass in meinem Gehirn alles gleichzeitig abgelaufen ist. Beim zweiten Kind, da habe ich das viel bewusster in Erinnerung. So, das war wirklich eine tolle Situation zu sagen, Mensch, schön, dass er jetzt hier ist, dass er bei uns ist.
Ja, es war total absurd, dass da wirklich ein kleiner Mensch rausgekommen ist. Und was mir noch total in Erinnerung geblieben ist, dass der Bauch jetzt leer ist und dass ich ihn dann gesehen habe. Und das zusammenzubekommen, Bauch leer, Kind draußen.
Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass es da drin war, oder? Noch ein paar Sekunden vorher.
Nee, überhaupt nicht. Und ich habe aber total eine Verbundenheit gefühlt. Klingt jetzt ein bisschen spirituell oder so, ne? Aber es war sofort so, cool, das gehört jetzt irgendwie zu uns. Und ich habe für diese Folge was mitgebracht. Das ist ein bisschen persönlich. Ich habe ein Tagebuch die ersten paar Tage geschrieben. Und ich lese euch mal was vor davon. Ich muss lernen, das Baby anzufassen. Ich muss lernen, das Baby zu füttern alle 3 Stunden. Ich muss schlafen. Meine Wunden müssen heilen. Ich muss Bilder und Gefühle verarbeiten. So fühlt es sich zwischendurch an. Nach muss, müssen, obwohl alles so schrecklich schön ist.
Oh.
Das ist schön geschrieben auch.
Ist auch ein kleiner Teaser, was wir noch so alles hören in dieser Folge, worum es geht. Ein großes Thema, erinnere ich mich, war so ein bisschen das Anfassen. Also vor der Geburt hatte ich total Bammel, auch bei anderen Kindern wusste ich immer nicht, wie soll ich die jetzt halten. Aber da kann ich nur sagen, da macht man instinktiv eigentlich schon ziemlich viel richtig. Aber Manu, vielleicht trotzdem nochmal so für alle, was kann man denn falsch machen?
Also nochmal zurück zu diesem Moment, das Baby ist ja gerade geboren, dann wird dir die Hebamme, die dabei ist, ja auf jeden Fall Unterstützung geben. Du brauchst keine Angst haben, dass du dann irgendwie direkt was falsch machst. Du bist ja nicht alleine in dem Augenblick. Und es geht darum, wenn das Baby zum Beispiel zu dir auf die Haut kommt, dass man einmal schaut, ist die Nase frei? Wenn es sich irgendwo hinbewegt, dass man den Kopf stützt. Und diese ganzen Tipps bekommst du direkt vor Ort. Also brauchst du vorher eigentlich gar keine Angst haben, dass du was falsch machen wirst. Erstmal machst du es intuitiv eigentlich ganz schön viel richtig. Und dann kriegst du auch direkt die Tipps direkt von deiner Hebamme nach der Geburt.
Und für viele Eltern ist ja dann am Anfang auch direkt so ein kleiner Schreckmoment oder sie sind zumindest überrascht, weil die Kinder so ein bisschen verschmiert sind. Also bei unseren beiden Kindern war das jetzt nicht so, aber ich weiß, viele Kinder kommen da so verschmiert raus und der Name ist auch so ein bisschen, das nennt man nämlich Käseschmiere. Manu, ich bin so schlau, ich weiß, das ist nicht wirklich Käse, aber was ist das?
Also wenn du den Begriff Käseschmiere so findest, könntest du auch Wernix einfach sagen.
Ja, ich mag dazu. Käse, aber nur nicht an den Kindern.
Ja genau, nee, das ist kein Käse, das ist quasi so eine Schutzschicht, die auf der Haut der Kinder liegt und das soll vor allem vor dem Fruchtwasser schützen, das ist nämlich ein bisschen sauer, sodass die Kinder wie so eine dicke Cremeschicht am ganzen Körper haben. Man kennt diese Cremes so in blauen Dosen, die so ganz, ganz dick sind, die man häufig auch im Kleinkindesalter irgendwie anwendet. So sieht das Baby eventuell mal aus, ganz weiß. Da sind tatsächlich viele dann ganz überrascht. Bei dir war das ja nicht so und bei dir, Lucy?
Nee, bei uns war es auch nicht so. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass unsere Kinder über dem errechneten Termin
gekommen sind. Genau, typischerweise ist das nämlich so, dass das ein Zeichen der Reife ist. Wenn man am entbindungserrechneten Termin ist oder überträgt, dann haben die Kinder das gar nicht. Das ist dann schon komplett eingezogen. Und wenn du so ein, zwei Wochen vor dem errechneten Termin entbindest, dann kann es sein, dass du diese Schicht sehen kannst.
Also bei uns war es ja auch so, dass die Kinder das nicht hatten, aber dann kann man nicht sagen, dass denen irgendwas fehlt.
Nee, sondern sie sind schon einen Schritt weiter und haben da schon alles eingezogen in ihre Haut.
Schon fertig gereift.
Genau. Das ist meist dann nach dem Termin so, ja.
Ja, das ist die Optik. Wir hatten ja gerade das Glück, schon Tims Tochter zu hören. Das ist ja auch das erste Mal, dass man sein Kind hört. Und da ist mir aufgefallen, dass die so, ja, ich sag mal, intensive Geräusche machen am Anfang, Manu. Kannst du das nochmal erklären?
Ja, also eben, da hörte man richtig kräftiges Schreien und dann sind die manchmal auch ein bisschen ruhiger zwischendurch und machen so eine Art so wie so Niesen oder Schnupfen oder so, sodass ich ganz häufig schon gefragt werde, hat mein Kind schon Schnupfen? Ist ja gerade so geboren. Im Grunde geht es darum, dass die ja noch Fruchtwasser in der Lunge hatten kurz vorher und das müssen die ja irgendwie loswerden. Das spucken sie ein bisschen raus, also kann auch so ein bisschen Schleim aus dem Mund laufen. Aber ganz viele niesen einfach ein paar Mal auch, damit wirklich dieses Fruchtwasser komplett aus den Lungen rausgeht.
Eine Sache, die echt cool war, kurz nach der Geburt hat die Ärztin, die sowieso mega cool war an dieser Stelle, Props, gehen raus, die hat ein Foto von uns dreien direkt nach der Geburt gemacht, also auch als der Mutterkuchen dann draußen war. Das war richtig cool, weil die Kinder verändern sich so schnell, die sind am Anfang ja super doll zerknittert und entfalten sich dann. Also am Tag 2 und am Tag 3 sehen die schon anders aus. Nur eine Sache ist mir dabei aufgefallen. Ich hatte so krass verquollene Augen nach der Geburt. Es war auch einfach ja super anstrengend. Wem schickt man das Foto danach? Also das sollte man auch mit seiner Partnerin oder mit seinem Partner absprechen. Wer darf dieses Foto haben? Weil ich finde es schon sehr intim, weil man eben wirklich echt fertig aussieht. Und das möchte man vielleicht dann auch nicht jedem oder jeder schicken.
Aber trotzdem ist es eine sehr schöne individuelle Erinnerung. Ne? Wenn ich im Kreißsaal bin, dann habe ich das auch immer gefragt. Soll ich nicht schnell mal ein Foto von Ihnen machen, weil der Moment kommt ja gar nicht mehr wieder, nee. Ne? Dass du da gerade ganz frisch im Kreißsaal bist und so dieses kleine Wesen, vielleicht auch dieser Zauber, der noch da ist, dass du den mit auf dem Foto hast, echt schön.
Aber guter Tipp, sich da abzusprechen. Ja. Und noch ein Tipp, an den habe ich auch gerade gedacht, als du aus deinem Tagebuch vorgelesen hast, weil ich habe es auch so gemacht, dass ich so die Momente dokumentiert habe und mir so Notizen gemacht habe, so lustige Sachen, die im Kreißsaal stattgefunden haben oder auch die Namen vom Personal, weil das vergisst man ja auch später. Also das finde ich ist auch eine Aufgabe, die wir Partner oder Partnerinnen total gut machen können, weil man ist so im Rausch in dem Moment, dass man gar nicht glaubt, dass man das auch super schnell wieder vergisst. Und ich bin total froh, dass ich jetzt immer noch mal auf die Notizen gucken kann und mich dann wieder erinnere, ah ja, das und das war.
Ja, ja, und ich habe mir vorgenommen, das dann auszudrucken und dann in das Babybuch zu packen.
Schön.
Ja. Das ist, mag jetzt ein bisschen weit hergeholt sein, wenn wir aber schon übers Dokumentieren sprechen. An dieser Stelle schaut doch mal auf unsere Seite auf ndr.de/tatsächlich schwanger, tatsächlich mit AE. Da werden nämlich viele Infos, die wir hier droppen, von unseren Kolleginnen gesammelt und eben auch dokumentiert. Ich werde richtig sentimental, wenn ich so daran zurückdenke. Das waren schon echt besondere Minuten und Stunden. Aber mal so Stück für Stück, was passiert da eigentlich direkt nach der Geburt? Was erwartet euch? Fangen wir mal mit der Schwangeren an, die es dann ja nicht mehr ist. Bei mir war es so, ich war richtig doll erschöpft. Das habe ich aber auch nicht in den ersten Minuten gemerkt, sondern das hat sich so ein bisschen entfaltet. Irgendwann war ich mal auf Toilette und habe gemerkt, oh, ich bin richtig zittrig. Und ja, irgendwie habe ich mich einfach, ja, ich wollte gerade sagen, durchgenudelt gefühlt. Ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Einfach richtig, einfach durchgezogen irgendwie so. Also ja, als hätte ich sehr, sehr, sehr viel Sport gemacht. Und dann gab es auch noch Blut und Schleim irgendwie auf der Toilette. Ist auch nicht so schön. Und was mich echt überrascht hat, dass mein Bauch noch so groß war in dem Moment. Also das war wie so ein Kissen immer noch. Und ja, ich würde sagen, so 7. Monat, so sah es aus. Ja.
Bis zum Bauchnabel geht die Gebärmutter da immer noch. Ne? Das erwartet man gar nicht. Man denkt irgendwie, Gebärmutter ist direkt auch ganz klein. Ne? Mhm. Das dauert echt noch ein paar Tage, bis es sich ganz zurück bildet.
Was ist denn deine Aufgabe nach so einer Geburt, Manu, eigentlich?
Also wenn wir jetzt davon ausgehen, das Kind ist ja schon geboren, der Mutterkuchen ist auch geboren, wenn wir gerade in dieser Phase sind, dann würde mich bei einer vaginalen Geburt in einem nächsten Schritt natürlich interessieren, gibt es irgendwelche Geburtsverletzungen? Wir schauen uns den Damm an, das machen wir meistens auch zusammen mit der Hebamme. Wir gucken den Bereich an, eben zwischen Vulva und Anus, da sind die meisten Geburtsverletzungen. Gucken, gibt es da Schürfungen, so wie wenn man aufs Knie fällt, da muss man überhaupt gar nichts machen. Oder sind da andere Geburtsverletzungen? Vielleicht hattest du auch einen Dammschnitt, der versorgt werden muss. Und das würde man direkt dann auch noch im Kreißsaal machen. Entweder unter lokaler Betäubung, wenn du gar keine Betäubung hattest für die Geburt, oder wenn du eine PDA hattest, dann unter der PDA.
Ja, ich erinnere mich, das war für mich relativ easy peasy. Es war ein leichter Dammriss, das konnte dann eben lokal betäubt werden.
Ja, du hattest ja keine PDA und genau, musst dann was bekommen für, ja, die,
genau,
Verletzung.
Aber das,
ja,
war dann innerhalb von einer Viertelstunde irgendwie erledigt, das Thema.
Ja, bei kleinen Verletzungen geht das immer sehr schnell.
Und wie ist das beim Kaiserschnitt? Weil da ist ja die Verletzung eine ganz andere, deutlich größer. Das ist wahrscheinlich nicht so mal eben schnell versorgt.
Ja, oder? Wenn wir auch zu dem Punkt gehen, das Kind und der Mutterkuchen sind geboren, also der Mutterkuchen wird ja auch beim Kaiserschnitt entbunden mit, dann müssen wir alle Schichten auch versorgen. Also bis das Kind geboren ist, wenn es losgeht, dauert es so um die 5 Minuten. Und um alle Schichten Stück für Stück wieder zu versorgen,
also
bis
alle Schichten,
Haut,
die man durch den,
genau,
Kaiserschnitt geöffnet
Gebärmutter,
hat.
Die Muskelschichten, die Faszien, die um die Muskeln liegen, müssen auch versorgt werden. Die Haut muss versorgt werden. Das dauert so 30 bis 60 Minuten, bis da die Verletzung quasi der Geburt ganz versorgt ist.
Als ich genäht worden bin, da hat man mir meinen Sohn dann auf den Bauch gelegt. Ist das bei Kaiserschnitt-OPs, ja, auch möglich?
Es wird immer versucht, den Hautkontakt zwischen Mutter und Kind zu haben. Das ist sowohl natürlich, wenn du versorgt wirst nach einer vaginalen Geburt, als auch bei einem Kaiserschnitt wird das immer vorab besprochen. Möchten Sie das Kind eigentlich bei sich auf die Haut haben? Das heißt, nach Geburt kommt es erstmal zu dir auf die Haut und während alle Schichten versorgt werden, ist es auch weiterhin bei dir auf deiner Haut, wenn du möchtest.
Ja, schön, dass das da auch geht, weil das, ja, ist ja nicht nur Mutter und Kind, sondern auch der Partner oder die Partnerin. Also ich habe das auch als einen total schönen Teil der Kennenlernphase erlebt, weil zuerst wurde das Kind Sarah auf den Körper gelegt und später konnte ich dann eben nach jeder Geburt unsere Kinder dann auch halten. Und ich finde so dieses Gefühl, Haut auf Haut ist wirklich total schön. Aber es geht ja nicht nur um das schöne Gefühl, das man dabei womöglich hat, sondern es hat ja auch einen medizinischen Aspekt.
Und es hat einen Begriff, Bonding.
Genau, Bonding ist der Haut-zu-Haut-Kontakt nach der Geburt und den ist zum einen natürlich zum Kennenlernen. Wir möchten aber auch unterstützen die Hormonausschüttung nach der Geburt. Das Kind ist ganz nah an der Brust. Vielleicht riecht es schon, dass da irgendwie Milch kommt, wenn du das möchtest, also wenn du stillen möchtest. Und hier an dieser Stelle, du musst dir aber keine Sorgen machen, dass du irgendwas verpasst, sollte es bei dir nicht möglich sein. Vielleicht hattest du eine Vollnarkose, dann legt man das Kind natürlich nicht auf eine schlafende Person, sondern die Begleitperson darf mit dem Kind kuscheln. Und es gibt immer noch genug Zeit, das alles, diesen Haut-zu-Haut-Kontakt nachzuholen, auch mehrere Stunden danach, sollte das vorher nicht möglich sein.
Das Kennenlernen geht ja quasi bis zum Ende des Lebens.
Das ganze Leben, genau. Und wenn wir jetzt nochmal direkt in diesen Moment gehen, das Kind liegt da auf der Haut, ist noch im Kreißsaal, finde ich immer total faszinierend, dass wenn man die Kinder einfach lässt und da den Hautkontakt zulässt und einfach mal abwartet, dass die ab einem gewissen Zeitpunkt, man sagt ja eigentlich immer, Babys können nicht die Köpfe halten, aber ganz am Anfang, in den ersten Minuten nach der Geburt irgendwann schon, dann robben die so ganz selbstständig irgendwie zur Brustwarze. Das ist irgendwie so faszinierend.
Ich erinnere mich noch dran.
Gerade so ein Wesen, gerade geboren und weiß dann schon, irgendwo muss ich jetzt was essen und robbe mich da so ran, sodass dann auch das erste Anlegen im Kreißsaal immer schon probiert wird. Also man wartet schon, dass das Baby so sucht. Das ist für uns so ein Hinweis. Jetzt möchte es irgendwie an die Brust und dann kriegt man vorher auch Bescheid. Sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie das Gefühl haben, Ihr Kind möchte an die Brust, dann kommt die Hebamme und unterstützt dich beim ersten Anlegen im Kreißsaal.
Das ist jetzt, wenn ich stillen möchte. Was ist, wenn ich nicht stillen möchte?
Wir machen das bei uns so, dass wir das bei der Geburtsanmeldung immer schon miterfragen. Also es geht darum, dass man da schon bespricht, möchte ich eigentlich stillen oder möchte ich nicht stillen, ist ja auch eine Option, dass man das vorab schon miteinander bespricht. Auch die Hebamme, die dich gerade betreut, weiß das dann schon, sodass du trotzdem den Haut-zu-Haut-Kontakt haben kannst. Und dann würdest du eventuell anlegen fürs Kolostrum und trotzdem nicht weiter stillen oder sogar das ganz lassen und das Baby geht gar nicht an die Brustwarze.
Ich glaube, Kolostrum, das musst du einmal ganz kurz erklären.
Ah ja, Kolostrum ist diese ganz ersten Muttermilchstropfen und die könnte man theoretisch auch dem Kind geben, selbst wenn du gar nicht vorhast, lange zu stillen. Musst du aber auch nicht. Du kannst einfach entscheiden, ich möchte gar nicht stillen und dann machst du das auch nicht im Kreißsaal natürlich, sondern bekommst dafür Tabletten, dass die Muttermilch gar nicht richtig kommt.
Und wenn man stillen möchte, warum muss das dann sofort im Kreißsaal passieren?
Also zum einen hast du da gerade eine 1:1-Betreuung mit deiner Hebamme und die kann dir sehr viele gute Tipps geben. Es geht auch darum, die Brust anzuregen, überhaupt Milch zu produzieren, also möglichst früh das Baby schon an die Brust und auch immer stimulieren. Das ist so ein bisschen Nachfrage. Also wenn jetzt viel an das Kind an der Brust ist, dann bildest du theoretisch mehr Milch und das wird möglichst früh dann immer schon versucht.
Ich kann mich erinnern, dass mein Sohn die ersten 12 Stunden eigentlich nur schlafen wollte. Also den musste ich richtig wachrütteln, zum Trinken animieren sozusagen. Wie ist denn das? Also haben Babys nicht direkt Hunger, beziehungsweise wann braucht ein Baby spätestens Milch? Also jetzt mal egal, aus der Flasche oder aus der Brust.
Also direkt nach der Geburt muss es vielleicht noch gar keinen Hunger haben. Es war ja noch die ganze Zeit versorgt. Also 12 Stunden ist eigentlich ziemlich lang.
Also wir haben es dann natürlich gemacht. Ne?
Du hast es richtig geweckt dafür.
Ja.
Ja, genau. Also man schaut nach der Geburt einmal aufs Kindsgewicht. Es sollte nicht mehr als 10% abnehmen. Das ist so ein Marker, den man hat, um zu gucken, wie häufig muss ich zum Beispiel mein Kind wecken, damit es Muttermilch bekommt. Man sagt auch schon, dass so alle 2, 3, 4 Stunden dein Kind an deine Brust sollte, weil es ja immer am Anfang noch sehr, sehr wenig bekommt, muss es das recht viel tun. Und ich kann jetzt so keine Zeiteinheit ganz konkret nennen, wann nach der Geburt sollte es das erste Mal was zu essen bekommen und zu trinken. Aber es wird auf jeden Fall im Kreißsaal einmal versucht zu stillen und ansonsten sehr zeitnah, wenn du direkt verlegt wirst, dann auch auf der Wochenbettstation, wenn du die Flasche geben möchtest, dass da schon mal Nahrung gegeben wird.
Ja, guck mal, mein Sohn hat genug mitgebracht. Der ist mit 4 Kilo auf die Welt gekommen. Aha. Und ich glaube, wir haben das Krankenhaus verlassen mit, 3.700 Gramm.
Also, das passt, ja.
Das war total gut. Ja, das Thema Stillen und Füttern mit der Flasche, das ist echt ein großes Thema und ein sensibles Thema nach der Geburt. Das hat uns auch Anna Duschimi erzählt. Sie ist Redaktionsleiterin, Autorin und Podcasterin.
Ich bin Anna Duschimi und hätte gerne von Anfang an gewusst, dass Stillen überhaupt nicht so einfach ist und auch nicht so, nicht so leicht und natürlich und ganz selbstverständlich und so sozusagen einem irgendwie in den Schoß fällt und wunderbar klappt ohne Komplikationen und Stress, sondern bei mir jedenfalls viel Arbeit und viel Frust bedeutete am Anfang. Und hätte ich das vorher gewusst, dann wäre ich mir nicht so komisch vorgekommen und hätte Sorge gehabt, dass bei mir irgendwas nicht stimmt, sondern wäre etwas entspannter an das Ganze rangegangen. Denn wenn Stillen klappt, ist es wirklich wunderbar und richtig, richtig schön und auch super praktisch. Aber wenn man es nicht weiß und denkt, das wäre etwas, was wie von Zauberhand funktioniert, dann tut es weh, wenn es nicht von alleine klappt.
Wie süß, man hört die ganze Zeit ihr Baby.
Das Glucksen im Hintergrund. Ja.
Ja, wirklich süß, ne? Aber man hört auch bei dem, was sie sagt, es ist eben kein ganz einfaches Thema. Und darum würde ich sagen, machen wir hier jetzt mal einen Cut, denn die nächste Folge, die dreht sich wirklich nur um genau dieses Thema, also stillen und füttern mit der Flasche. So, jetzt lasst uns nochmal auf das Baby schauen, also direkt nach der Geburt. In dem Moment sind wir jetzt wieder. Das wird ja dann erstmal direkt durchgecheckt.
Ja, und da gibt es so ein Punktesystem, den Abgasscore. Das wird in der Lebensminute 1, 5 und 10 durchgeführt. Vielleicht habt ihr es beide gar nicht mitgekriegt. Könnt ihr euch daran erinnern irgendwie?
Nee.
Also das machen wir auch meist nebenbei. Man sagt das gar nicht an, oh, ich erhebe jetzt den Abgasscore, sondern man guckt einmal, der Abgas ist immer der Anfangsbuchstabe eines Wortes und A steht dann für Atmung und P für Puls, G für den Grundtonus, das andere A für Aussehen, also ist es blau, rosa, weiß und R für Reflexe und das kriegt man selber aber meist gar nicht mit. Das wird direkt auf dem Bauch, wenn es bei dir auf dem Bauch liegt, einfach einmal erhoben. Da wollen wir einmal wissen, brauchen wir Kinderärztinnen? Also wenn ihr euch vorstellt, wenn ich einmal auf die Atmung gucke, okay, es atmet und zwar ganz normal, das ist ja schon mal super. Sieht auch schön rosig aus, bewegt sich ein bisschen, dann weiß ich in dem Augenblick, wir brauchen jetzt hier keine Kinderärztinnen holen. Das sind so in den ersten 10 Minuten nach der Geburt.
Ich erinnere mich an eine andere Untersuchung, also da wurde gecheckt, ob an meinem Kind alles dran ist und das ist jetzt nicht nur so ein Spruch, sondern da hat die Hebamme wirklich jeden einzelnen Finger gezählt. Das ist eine andere Untersuchung, richtig?
Genau, das ist die U1, da wird auch das Gewicht erhoben und die Länge und das hat man eigentlich, wird auch ein bisschen so im Kaiser manchmal so gefeiert, ne? Wir gucken mal, wie schwer es ist, dann hat man schon mal so die ersten Daten.
Das darf man sich auch als Partner und Partnerin daneben stellen
und mitschauen, genau. Und das ist so, dass dann einmal von oben nach unten wirklich einmal alles gründlich angeschaut wird, ob es irgendwelche Veränderungen gibt, die jetzt auch wieder Kinderärztinnen bedürfen oder ob das Kind ganz unauffällig geboren wurde.
Und hat richtig Dad-Joke-Potenzial, weil ich dachte, ey, jetzt bin ich Dad, jetzt darf ich Jokes machen, habe natürlich die ganze Zeit gesagt, und ist mein Kind durch den TÜV und so. Also,
ja, habe ich noch nie gehört.
Nein.
Du bist der Allererste, der das gesagt hat.
Und übrigens, diese U-Untersuchung könnt ihr euch merken, weil U1, 2, 3, die sind einfach durchnummeriert. Das würde euch noch
sehr lange begleiten, auf jeden Fall.
Über viele Jahre mit eurem
Kind. Ja, und das ist auch das gelbe Heft. Also ja. Das hat man vielleicht auch schon mal gehört. Da werden die U-Untersuchungen alle eingetragen. Vorne steht auch genau drauf, wann du zu welcher dann gehst. Und das ist eben dieses sogenannte gelbe Heft in Deutschland.
Also wenn ich das nochmal so zusammenfasse, das Baby braucht nach der Geburt vor allem Körperkontakt. Es sollte bestmöglich, wenn man stillen möchte, in den ersten beiden Stunden angelegt werden. Und direkt nach der Geburt gibt es gleich die U1-Untersuchung.
Ja. Gute Zusammenfassung.
Ja, und dann sind die ersten beiden Stunden nach der Geburt vorbei. So ein bisschen wie im Rausch, fand ich, war das. Ich habe dann ein neues Bett bekommen, beziehungsweise ich bin rübergeschoben worden auf die Wochenbettstation. Und da hatten wir dann ein Familienzimmer, das man eben selbst bezahlen muss. Und deshalb konnte mein Mann eben auch ein Bett haben. Wir haben die beide aneinander geschoben. Stillkissen bereitgelegt, Windeln, Tücher, Babybett und dann haben wir uns erstmal eine Pizza und Pasta bestellt. Tim, wie sah es bei euch aus?
Ja, ganz ehrlich, ich weiß auch noch, also zuerst kam der Hunger, dann die Müdigkeit, so war die Reihenfolge.
Man könnte danach gut Urlaub gebrauchen.
Ja, das stimmt. Ich erinnere mich aber vor allen Dingen auch noch an so dieses Gefühl von wirklich Glück und Erleichterung, dass alles geklappt hat und bei unserem zweiten Kind war es auch so ein komisches Gefühl von, naja, müssen wir jetzt Abschied nehmen? Also sind wir das letzte Mal jetzt hier im Kreissaal oder kommen wir nochmal wieder? Und also falls Familienmitglieder hören, wir wissen es bis heute noch nicht, ob wir nochmal wiederkommen. Also bitte macht uns da keinen Druck.
Ja, bei der Wochenbettstation, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Einerseits finde ich das cool, weil Krankenschwestern da sind und die einen unterstützen. Andererseits, das habe ich jetzt persönlich ein bisschen als Nachteil empfunden, sind die halt auch im Schichtdienst und da ist ständig neues Personal und bei mir war es einfach so und immer eine andere Meinung. Also das, was eben bei der einen noch galt, war bei der anderen dann schon wieder falsch.
Kann natürlich eigentlich nicht so sein, ja, aber genau. Kann passieren, ja.
Ja, also deswegen bin ich so ein bisschen so, ich fand es dann so mäßig, ehrlicherweise. Und wir sind dann nach 2 Nächten gegangen. Und ich glaube, wir hätten noch eine bleiben können. Aber andere lieben es ja.
Ja, total. Wie lange wart ihr da?
Ich weiß es gar nicht mehr, aber wir haben es wirklich komplett ausgereizt. Also wir waren so lange, bis man uns rausgeschmissen hat, weil wir das Surrounding echt so ganz gut für uns fanden.
Ja, also üblicherweise ist es so, dass du nach 2 bis 3 Tagen nach Hause gehst, so wie es bei dir auch war nach einer vaginalen Geburt. Es gibt aber auch die ambulante Entbindung, also eine frühzeitige Entlassung. Das ist etwa 4 Stunden nach der Geburt, also direkt vom Kreißsaal nach Hause. Mhm. Dafür gibt es aber so gewisse Voraussetzungen. Also einmal ist es eine vaginale Geburt, du darfst nicht nach einem Kaiserschnitt ambulant entlassen werden. Da muss dein Kreislauf stabil sein, du musst einmal auf Toilette gewesen sein, einmal Wasser gelassen haben, Dammriss oder eine andere Wunde muss versorgt sein, die Blutungen müssen regelhaft sein und dann kannst du eben nach 4 Stunden nach Hause gehen. Du solltest eine Nachsorgehebamme haben, die zeitnah zu dir nach Hause kommt. Da geht es einmal natürlich darum zu gucken mit dem Stillen und auch nach dem Baby nochmal zu schauen. Es gibt den Stoffwechseltest, der steht noch an. Das ist so, dass das eine ärztliche Aufklärung ist. Also da muss man darauf achten, dass das in der Klinik noch gemacht wird. Dann dürfen und machen auch einige Hebammen selbst diesen Stoffwechseltest. Es wird auch noch die O2 anstehen. Die wird so zwischen dem 3. und 10. Lebenstag oder 2. und 10. Lebenstag durchgeführt. Das ist eine kinderärztliche Untersuchung. Das heißt, das muss man auch noch auf dem Schirm haben, dass die ansteht. Auch ein Hörtest wird noch durchgeführt. Und das wird auch dann entweder bei einem Kinderarzt oder Kinderärztin oder sogar noch in der Klinik der Hörtest ambulant durchgeführt. Das sind so also ein paar organisatorische Dinge, die man im Hinterkopf haben kann und muss für die ambulante Geburt also gut absprechen in der Klinik.
Und was würdest du jetzt empfehlen? Wann könnte man nach Hause gehen?
Also ich habe jetzt keine richtig konkrete Empfehlung, würde das wirklich sehr individuell entscheiden. Je nachdem, wie es dir geht, also nach einer vaginalen Geburt 2. bis 3. Tag. Nach einem Kaiserschnitt bleibt man etwas länger, ist ja auch eine Bauchoperation, braucht man ein bisschen länger, bis man auf die Beine kommt. Da ist es eher so 3. bis 5. Tag. Wenn du eine Nachsorgehebamme hast und dir geht es super gut, dann kannst du eben auch über die ambulante Entbindung, also frühzeitige Entlassung nachdenken.
Weil klar, nach der Geburt geht es natürlich in erster Linie darum, sich als Frau zu schonen und das ist egal, wo ich das mache. Ob
im Grunde ist das egal und da sehe ich dann auch die Rolle der Partner und Partnerin
absolut.
Wieder, oder?
Ja, also
in dieser Zeit zu unterstützen.
Das ist unser Job dann, um die Frau und das neugeborene Kind rumwuseln und alles, was man irgendwie abnehmen kann an Arbeit, abzunehmen. Also ja. Wenn Besuch kommt, das zu organisieren, wenn es darum geht, Essen zu kochen, aufzuräumen, Haushalt. Und ich habe es ein bisschen übertrieben. Ich habe auch das Kind dann immer gewickelt und Sarah war dann irgendwann bei der U2 und da meinte dann die Hebamme so, jetzt wickeln Sie mal bitte das Kind. Und sie so, ich habe das noch nie gemacht.
Sehr vorbildlich.
Eine Sache nochmal zum Schluss, die uns total wichtig ist und die wir auch schon in der letzten Folge angesprochen haben. Es geht um die Gefühle, wenn das Baby da ist. Und es muss nicht Hollywood-mäßig sein am Anfang. Also dieses, das ist die Liebe meines Lebens, wenn das nicht da ist, macht euch keinen Druck.
Genau, das ist überhaupt nicht schlimm und verwerflich. Auch dazu haben wir nochmal bei Nicola Schmidt nachgefragt, die ihr vielleicht schon aus der letzten Folge kennt. Nicola ist Buchautorin und hat so eine Art Babyratgeber geschrieben. Und das sind ihre Gedanken, falls man jetzt nicht sofort ab Sekunde 1 sein Baby über alles in der Welt liebt.
Noch wichtig zu wissen ist, dass Bindung ein Prozess ist. Viele Leute denken da, ah, Baby da, Liebe, peng, ich bin Eltern. Das kann so sein, das muss aber nicht so sein. Bindung ist ein Prozess, das geht auf, das geht ab, mal fühlt man sich näher, man fühlt man sich fremder. Und wir haben ganz, ganz, ganz viele Jahre Zeit, um zu jedem unserer Kinder eine gute, stabile Bindung aufzubauen.
Und ein Tipp noch, ihr seid nicht alleine am Anfang, wenn das Baby da ist. Ne? Ihr habt ja ganz viele Menschen um euch herum. Ihr habt Hebammen, Krankenschwestern, Ärzte und Ärztinnen, fragt die alles, was ihr wollt. Also ich habe die auch nachts rausgeklingelt auf der Wochenbettstation, egal. Und wisst ihr, was wir hatten und was ganz viele von meinen Freundinnen und Freunden hatten? Wir dachten alle bei der Entlassung, oh mein Gott, wie können die uns das Baby einfach so mitgeben? Wir wissen doch gar nicht, wie das geht. Aber seid euch sicher, es wird alles klappen.
Ja, so ist es. Das war's. Nächste Woche reden wir hier, wie schon angesprochen, über Stillen und Füttern. Wie funktioniert das also überhaupt mit dem Stillen, ne? Wenn ich da mit dem Baby entlassen werde? Was kann ich machen, wenn es nicht funktioniert? Auch das ist natürlich wichtig zu klären. Die neue Folge kommt am Donnerstag raus, wie immer in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr euch übrigens auch als App runterladen, die ARD Audiothek. Und wir freuen uns, wenn ihr uns folgt und unsere Folgen teilt. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, in eurer Podcast-App oder wo auch immer ihr uns hört, uns zu bewerten, dann macht das sehr, sehr gerne.
Und schreibt uns auch gerne eine Mail an tatsächlichschwanger@ndr.de, tatsächlich mit AE, wie euch der Podcast gefällt und auch, was eure Themen während der Schwangerschaft sind oder waren, wo ihr besonders unsicher wart und was euch geholfen hat.
Und zum Ende der heutigen Folge möchte ich dir noch mitgeben, wenn du in dieser ersten Zeit mit Baby bist, alles, was du jetzt fühlst, ist vollkommen in Ordnung.
Wenn ihr noch Bock habt auf mehr Podcasts, dann haben wir jetzt noch einen Tipp. Dreimal besser von BR24. Ein Podcast, der Lösungen zu einem Problem anbietet. Ich finde diese Idee richtig gut, mal was Konstruktives. Und die beschäftigen sich auch damit, wie man es schafft, Beruf und Familie erfolgreich unter einen Hut zu bekommen.
Ja, zum Beispiel, wie ihr so diese ganze Belastung, also diesen Mental Load in eure Beziehung aufteilen könnt, um zum Beispiel mehr Gleichberechtigung im Alltag zu haben. Ich weiß selbst, es ist wirklich manchmal nicht so einfach. Also wir strugglen da auch hin und wieder mal. Ich persönlich höre dann auch in solche Podcasts rein und freue mich über Tipps, wie man diese Vereinbarkeit besser organisieren kann. Dreimal besser, jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD Audiothek. Wir verlinken euch die Folge aber auch nochmal hier bei uns in den Shownotes.
Tatsächlich schwanger ist ein Podcast von Enjoy, vom NDR. Gehostet von Lucy Kluth, Dr. Med Manuela Tavares de Sosa und Tim Winterscheid. Redaktion Isabel Scholz, Katharina Marenholz und Aline König. Redaktionelle Mitarbeit und Produktion Merle Hömberg und Lina Behling. Online-Redaktion Sabine Klein, Sabine Leipertz, Christina Maziewski und Stefanie Grossmann. Sound Dennis Terrei. Mehr Infos kriegt ihr auch auf ndr.de/tatsächlich schwanger.